Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lehrkräftemangel in Deutschland. Können ehrenamtliche Lernpartner helfen? Wir sprechen gleich über das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. Fachkräftemangel in Deutschland. Welche Erfahrungen machen Handwerksunternehmen? Auch das ein Thema bei uns. Ich bin Thekla Jahn. Willkommen zum Bildungsmagazin. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Corona bei den Schülerinnen und Schülern in Deutschland Wissenslücken aufgerissen hat. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Schon im vergangenen Frühjahr wurde deshalb das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona von der Bundesregierung mit 2 Milliarden Euro unterstützt. Wie das Geld konkret eingesetzt wird, das entscheiden seither die Bundesländer, die ja die Bildungshoheit haben. Wie sich zeigt, lassen sich die Lernrückstände aber nicht so schnell aufholen wie gedacht. Dennoch soll das Aufholprogramm nicht über das Ende dieses Jahres hinaus verlängert werden. Weshalb? Das hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger heute Morgen im Deutschlandfunk erklärt.
Wir sehen, dass das Aufholen nach Corona oft die nicht erreicht hat, die wir erreichen müssen. Wenn Maßnahmen freiwillig sind, dann erreichen wir wieder nur die, die sowieso dorthin gehen. Wenn Maßnahmen dann digital sind, wir aber einen Teil der Schülerinnen und Schüler digital nicht erreicht haben, erreichen die wieder nur die, die vielleicht die Unterstützung weniger brauchen als andere. Teilweise wurden die Mittel direkt in die Budgets der Schulen gegeben, bei anderen wurden Maßnahmen gemacht. Ein Sommercamp alleine macht noch nicht den Bildungsausfall wett, den wir gesehen haben. Und wir sollten uns erst darüber unterhalten und die Wege und die Mittel und die Ziele und wie wir uns überprüfen, ob wir unsere Ziele erreichen, definieren und nicht uns glücklich fühlen, dass wir Geld in den Haushalt einstellen. Deswegen erstmal drüber sprechen, was wollen wir erreichen und wie können wir es erreichen und dann über Geld sprechen. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
Ja, dieser Weg hört sich im ersten Moment ja vernünftig an, aber haben Schülerinnen und Schüler die Zeit zu warten, bis man Programme, die nicht so wirkungsvoll sind wie erhofft, evaluiert hat und sich dann etwas Neues überlegt hat? Bis dahin werden die Wissenslücken noch größer, der Schulfrust ebenso. Und bei dem massiven Lehrermangel, der an vielen Schulen in Deutschland herrscht, ist eine individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen nicht zu erwarten. Was also tun? 42% der Deutschen sind da ganz pragmatisch und setzen auf ehrenamtliche Lernpartner an Schulen. Das sei die beste Hilfe gegen die Pandemiefolgen und den Lehrkräftemangel. So besagt es eine repräsentative Umfrage, die der Bundesverband Mentor, die Leselernhelfer, beim Meinungsforschungsinstitut YouGov beauftragt hat. Und über das Ergebnis will ich sprechen mit Andrea Pohlmann-Jochheim, die beim Bundesverband für Qualifizierung und Projekte zuständig ist. Frau Pohlmann-Jochheim, waren Sie überrascht über das Ergebnis, das ja eine hohe Zustimmung zur Arbeit der ehrenamtlichen Lernpartner zeigt?
Wir waren natürlich sehr erfreut, denn wir hatten ein gutes Bauchgefühl im Prinzip, denn überall, wo wir auftreten, können wir feststellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die unser Projekt Mentor, die Leselernhelfer, sehr interessant finden. Und wir freuen uns natürlich jetzt, dass wir durch die Umfrage nochmal entsprechende Hinterlegungen haben, die uns nochmal verstärken, tätig zu werden.
Jetzt wird in der Diskussion um den Einsatz von Ehrenamtlern und Leselernhelfern in der Schule natürlich auch darüber gesprochen, dass sie nicht die pädagogische und didaktische Ausbildung wie Lehrerinnen und Lehrer haben und insofern diese keineswegs ersetzen können. Wie stehen Sie zu diesem Argument?
Wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir letztendlich schulische Nachhilfe auf den Weg bringen, sondern wir haben den Ansatz, dass wir versuchen, Kinder und Jugendliche mitzunehmen, die Probleme im Lesebereich haben. Und es liegt uns sehr daran, dass wir sie über dieses Prinzip Bildung durch Bindung, die Mentoren und Mentorinnen einmal in der Woche auf den Weg bringen, sie letztendlich neugierig zu machen, ihnen Spaß zu machen, dass sie sich auf das Lesen wieder einlassen.
Jetzt kann sich bei Ihnen jeder melden, der sich ehrenamtlich engagieren möchte als Leselernhelfer. Es sind insgesamt 13.000 ehrenamtliche Lesehelfer, die zusammengekommen sind in 100 Vereinen bundesweit. Aber dann mit den Kindern zu arbeiten, da braucht es ja mehr als den Willen, ehrenamtlich tätig zu sein. Es braucht eigentlich Qualifizierung. Wie sieht es da aus?
Das ist uns auch ein hohes Anliegen. Also es ist ja so, dass die lokalen Vereine selber auch ein Stückchen die Werbetrommel rühren und Mentoren und Mentorinnen gewinnen wollen, dass diese Vereine dann in konkrete Primärgespräche mit potenziellen Mentoren und Mentorinnen eintreten. Und dann gibt es die Basisqualifizierungen, wo pädagogische Informationen gegeben werden zum Lesen, zur Leseförderung, aber letztendlich natürlich auch viele Einstiegssituationen für eine erste Mentorenstunde vermittelt werden, sodass die Begegnung von Mentor und Lesekind von vornherein eine gute Chance hat, dass es klappen kann. Diese Basisqualifizierungen sind ein absolut wichtiger Bestandteil, einfach auch deshalb, dass gegebenenfalls ein Ehrenamtlicher auch sagen kann, das scheint nicht so unbedingt meins zu sein.
Ein Jahr lang ein Kind mit einem Mentor, jeweils eine Stunde in der Woche. Sie haben schon gesagt, es geht dabei nicht um Nachhilfe. Welches Verständnis sollten die Ehrenamtler stattdessen haben?
Also primär ist es eben einfach so, dass uns wichtig ist, dass der Mentor Lust darauf hat, sich auf eine Situation mit einem Kind, was es in unserem Bildungssystem schwerer hat, einzulassen. Humor und Geduld statt Leistungsdruck, das ist das, was wir eben von den Mentoren und Mentorinnen wünschen. Und wir hoffen einfach, dass das auch in entsprechender Weise rüberkommen kann. Und dass es eben möglich ist, diese Bildung durch Bindung herzustellen, sodass das Kind sich wieder darauf einlässt, sich an Lesestoff, der sehr minimiert eben in den Anforderungen ist, einlässt, dass spielerische Situationen oft im Vordergrund stehen, dass letztendlich auch Bewegungsspiele, die auch im Gehirn natürlich bestimmte Auslösemomente haben, mit in den Fokus kommen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir die Mentoren in entsprechender Weise vorbereiten, dass sie flexibel in die Situation der Lesestunde hineingehen können und dass sie letztendlich damit eben das Kind auch für sich gewinnen.
Sie haben ein Stichwort gerade schon angesprochen, Spaß haben am Lernen, was Kinder, die es schwer hatten, bislang in ihrer Schullaufbahn möglicherweise verloren hatten. Wenn Sie das Ziel der Leselernhelfer an den Schulen beschreiben sollten in einem Satz, wie sähe das aus?
Das sehe da so aus, dass der gesamte Lernstoff, mit dem die Kinder konfrontiert werden, nochmal anders von den Kindern wahrgenommen wird. Dass sie Neugier entwickeln können, dass sie einfach sich wieder in die schulischen Situationen anders einlassen können und sie haben einfach die Chance, sich selber anders zu erleben und das dadurch, dass eben ein Erwachsener das Selbstwertbewusstsein des Kindes nochmal stärkt, es anders auch mitnimmt auf der Reise ins Lernen.
Und wichtig ist natürlich, wie erfolgreich ist Ihr Programm? In Deutschland werden knapp 17.000 Schülerinnen und Schüler von Lesementoren unterstützt. Was hat das bislang gebracht?
Also es ist ja so, dass wir keine wissenschaftlichen Analysen an dieser Stelle auf den Weg bringen können, weil letztendlich auch die Maßstäbe sehr stark an der Leistung orientiert sind. Klar ist aber, dass bei Lehrerbefragungen, die speziell bei Mentor Hamburg, die eine große Mentorenschaft haben, deutlich gemacht haben, dass bei über 90% der Kinder eine Verhaltensveränderung feststellbar war, im positiven Sinne, dass die Kinder sich anders in den Unterricht einbringen konnten. Sie entwickeln mehr Selbstbewusstsein und dass dadurch letztendlich auch eine Leseförderung stattgefunden hat, die jetzt nicht unbedingt darin begründet war, dass das Kind jetzt also viel schneller lesen kann. Darum geht es auch eigentlich nicht, sondern es geht ja darum, dass das, was gelesen wird, auch dann verstanden wird. Und darauf legen wir natürlich einen großen Wert.
Und damit ist natürlich auch ein Effekt erzielt, dass nicht nur Texte besser verstanden werden im Deutschunterricht, sondern auch im Matheunterricht zum Beispiel die Textaufgaben. Also
auf jeden Fall.
Rund
also
um Schulerfolg.
Ja, und im Grunde genommen damit eben auch Schule überhaupt abschließen zu können, um damit dann auf dem, ich sag mal, Arbeitsmarkt dann einsteigen zu können und eine Chance zu haben.
Sagt Andrea Pohlmann-Jochheim vom Bundesverband Mentor, die Leselernhelfer, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Und wer mag und mitmachen möchte als Ehrenamtler, ist willkommen und kann sich beim Bundesverband melden. Die Kontakte werden dann hergestellt.
Arbeiterlos. Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Ausland. Unser Themenschwerpunkt im August.
Einen Monat lang gehen wir hier im Deutschlandfunk in der Wirtschafts- und der Bildungsredaktion dem Fachkräftemangel auf den Grund. Laut einer aktuellen Umfrage des IFO-Instituts sieht jedes zweite Unternehmen sein Geschäft durch fehlende Fachkräfte beeinträchtigt. Deshalb fragen wir nach Möglichkeiten und Hürden für eine gezielte Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland. Nachdem wir in dieser Woche schon über die zukünftigen Bedarfe gesprochen haben, über Pläne und Hoffnungen der Zugewanderten und die Bedeutung von Deutschsprachkursen, wollen wir uns heute den hiesigen Handwerksunternehmen zuwenden. Welche Erfahrungen haben Sie mit Fachkräfteeinwanderung gemacht? Stefanie Kowalewski.
Dann legen wir heute noch die Leitungen für die Klimaanlage und dann können wir die morgen anschließen.
Mhm. Machen wir.
Es sind die letzten Handgriffe für diesen Tag, die Jasinko Hirvic auf der Baustelle flink umsetzt. Der 36-jährige Bosnier arbeitet als Elektroinstallateur bei der Georg Eickholt Elektro GmbH in Düsseldorf. Als Geselle. Bis hierhin war es ein langer und steiniger Weg, erzählt er.
Eigentlich gar keiner war so, ja komm, du hast deine Schule in Bosnien fertig gemacht, komm bei uns arbeiten. Das will gar keiner. Am meisten Leib, als Firmen nehmen solche Leute. Dem ist egal, hast du deine Anerkennung oder nicht. Festanstellung bei irgendeiner normalen Firma ist extrem hart zu bekommen.
Willkommen fühlte er sich in Deutschland erst, als er vor gut anderthalb Jahren seine Stelle bei dem Düsseldorfer Unternehmen bekam. Hier arbeiten 70 Menschen aus 17 Nationen, sagt Geschäftsführerin Heidi Emanuel Eickholt.
Im Grunde genommen haben wir gute Erfahrungen damit. Also es ist ja so, dass wir auch immer auf der Suche nach Mitarbeitern sind und das nimmt immer zu. Wir brauchen Fachkräfte und wir nehmen da auch gerne jemanden, der aus dem Ausland kommt, natürlich.
Aber die Handwerker nehmen bei der Fachkräfteeinwanderung eine Sonderrolle ein. Sie brauchen tatsächlich keine Anerkennung ihrer beruflichen Fähigkeiten, wie sie für Pflege und Lehrkräfte beispielsweise notwendig ist, erklärt Sabine Schröder. Sie ist Projektleiterin beim bundesweiten Förderprogramm Integration durch Qualifikation, kurz IQ, das Migranten hilft, im deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Also jemand, der zum Beispiel Bäcker gelernt hat in Syrien, kann auch hier in einer Bäckerei arbeiten.
Allerdings nicht als Geselle, sondern als Hilfskraft mit entsprechend geringerem Gehalt. Auch Jasinko Hirvic hat jahrelang als Hilfsarbeiter gearbeitet, weil ihm die Anerkennung seiner beruflichen Fähigkeiten fehlte.
Wir können ihn als Elektroinstallateur auch ganz anders einsetzen, wenn er die Anerkennung hat als Elektrohelfer. Er kann es ja. Wir haben ihn ja eingestellt, weil er es kann. Und ihm fehlt ja nur dieser Zettel.
Die Unternehmerin räumt ein, dass es schon notwendig ist, zu schauen, ob jemand in so einem potenziell gefährlichen Job wie der Elektrotechnik arbeiten kann. Aber sie findet das Verfahren zu langwierig und zu kompliziert. Sabine Schröder vom Netzwerk IQ wirbt um Verständnis.
Es ist auch nicht so einfach, weil das duale Berufsbildungssystem natürlich sehr speziell ist in Deutschland. In der Form gibt es das in wenigen Ländern. Das heißt, Personen, die eine Anerkennung anstreben, müssen in der Regel auch eine Anpassungsqualifizierung noch in Kauf nehmen, damit die volle Anerkennung erreicht werden kann.
Das ist auch ein Problem für den Arbeitgeber, der dringend zugewanderte Fachkräfte braucht, die möglichst schnell voll einsetzbar sind. Aber wirklich schnell geht das eigentlich nie, bedauert Heidi Emanuel Eickholt. Einer ihrer Mitarbeiter hat sogar komplett von vorne anfangen müssen.
Der ist aus Eritrea, hatte in Eritrea auch Elektrotechnik studiert, hat hier nochmal eine Ausbildung gemacht und arbeitet jetzt als Geselle bei uns.
Das Unternehmen investiert also viel Zeit, Arbeit und auch Geld, damit Handwerker wie Jasinko Hirvic bei ihnen als anerkannte Fachkraft arbeiten können.
Ich hatte auch versucht, noch Unterstützung für ihn zu bekommen über das Arbeitsamt. Das war aber auch nicht möglich, weil er noch nie arbeitslos war und weil ich ihm schon eine Anstellung gegeben hatte. Wenn er zwischendurch arbeitslos gewesen wäre, hätte es da auch eine Unterstützung gegeben. Aber er wollte nie arbeitslos sein. Und wenn einem dann noch Steine in den Weg gelegt werden, finde ich es nicht so prickelnd.
Bei der Prüfung seiner beruflichen Qualifikation ist herausgekommen, dass der gestandene Elektroinstallateur einen Nachqualifizierungskurs absolvieren muss. Insgesamt 6 Wochen, die er im Betrieb fehlt, für die sein Urlaub und auch noch Sonderurlaub des Arbeitgebers draufgehen.
Muss ich auf dem Holzstück verdrahten, 2 Taster, eine Steckdose, eine Lampe. Danach musste ich programmieren. Danach hatten wir die Datenverkabelung. Lächerlich.
Das lernt man spätestens im 2. Lehrjahr, bestätigen seine Chefs, der Elektroinstallateurmeister Olaf Krieh und Heidi Emanuel Eickholt.
9 hat er nichts gelernt.
Wir haben auch so ein Schreiben losgeschickt, in dem wir seine Leistung und seine Arbeit beschrieben haben. Und die Arbeiten, die er bei uns gemacht hat, sind die eines vollwertigen Elektroinstallateurs. Er konnte das alles. Und das hat aber irgendwie keine so richtige Rolle gespielt.
Wir als Handwerker können das, glaube ich, am besten beurteilen, wer was kann. Hier ging es rein um einen formellen Weg. Weg und den kann man mit Sicherheit einfacher gestalten.
Betrieb und Netzwerk, vielleicht sollte man einfach mehr miteinander reden.
Das Problem sei erkannt, räumt Sabine Schröder vom IQ-Netzwerk ein und man arbeite bereits an einer Lösung.
Die Regierung prüft ja auch, ob das Verfahren nicht vereinfacht werden kann und ich halte das für notwendig. Ja. Ich halte das für zu bürokratisch und wenn Fachkräfte aus dem Ausland überlegen, ihr Land zu verlassen und woanders zu arbeiten, dann vergleichen die natürlich auch und ich glaube, dass das Anerkennungsverfahren nicht Deutschland attraktiver macht. Es ist eine hohe Hürde.
Eine hohe Hürde, die Jacinko Hirvic inzwischen genommen hat. Er ist überglücklich, dass er nach anderthalb Jahren nun endlich seine Anerkennung als Elektroinstallateur bekommen hat und nun auch seinen Fähigkeiten entsprechend bezahlt wird.
Gott sei Dank ist alles hinter mir.
Angekommen in Deutschland, qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland.
Campus und Karriere. International.
Eine berufliche Qualifikation, auch eine akademische, ist noch lange kein Garant für eine Arbeitsstelle. Das stellen derzeit Hochschulabsolventen in China fest. Trotz Top-Schulnoten, Top-Universität sind die Chancen auf einen Top-Job nicht rosig. Die Arbeitslosigkeit bei jungen Chinesen wird zunehmend zum Problem. Warum? Astrid Freieisen hat die Antworten.
Liu Zihong hat gekämpft. Trotzdem sind alle Jobträume geplatzt, für die er in Schule und Uni über Jahre gebüffelt hatte. Das kam unerwartet, denn für den Pekinger mit Hauptfach Tourismus war zunächst alles wie geplant gelaufen.
Noch in der Hochschule wurde mir ein Job im Tourismus vermittelt. Aber dann kam Corona und ich saß ein halbes Jahr zu Hause rum. Der Tourismus ist ja mit am stärksten betroffen. Danach hat meine Familie mir geholfen, Arbeit in der Finanzbranche zu finden. Das habe ich dann 9 Monate gemacht. Aber es passt halt nicht zu mir. Und außerdem war es ein Finanzjob in einem Restaurant, wurde also auch getroffen von der Epidemie. Nach 9 Monaten machte die Firma dicht.
Danach begann Liu Zihong zu suchen. Vielleicht die IT-Branche? Zu riskant fand er. Wer mit 35 als Programmierer noch nicht aufgestiegen sei ins Management, der werde garantiert gefeuert. Ein Vierteljahr verging. Liu Zihong entschloss sich für ein Aufbaustudium und nebenher für wenig Geld beim Script-Killing mitzumachen. Das ist ein Rollenspiel ähnlich Escape Room, bei dem es aber um Krimis geht. Hunderttausende andere stürzten sich auf Jobs in der Corona-Bekämpfung. Als Corona-Tester verdienen sie umgerechnet monatlich bis zu 1.500 Euro. Attraktiv bei einer offiziellen Arbeitslosenquote von 19% unter 16- bis 24-jährigen Chinesen.
Ein Freund von mir sagte, dass ein Drittel der Absolventen in seiner Hochschule arbeitslos werden. Und das ist eine gute Hochschule. Als ich suchte, musste ich erkennen, dass viele tolle Branchen nun kaum noch jemanden nehmen. Und deshalb studieren auch viele meiner Freunde weiter, in der Hoffnung, dass sich die Situation bessert.
Und das könnte tatsächlich schon in wenigen Monaten der Fall sein. Dan Wang, Chefökonomin der Hang Seng Bank in China, rechnet mit einer Erholung des Arbeitsmarktes, wenn im Spätherbst der Kongress der Kommunistischen Partei vorbei ist.
It has stopped a lot of the economic activities.
Der hat die Wirtschaft ziemlich aufgehalten. In der Region, aber auch auf dem Top-Level der Bürokratie, hat es ein Stühlerücken gegeben. Lokale Offizielle haben versucht, nicht negativ aufzufallen und jede möglicherweise riskante Investition vermieden. Die Politik hat versucht, die Immobilienbranche zu stabilisieren, was aber kleine Banken gestresst hat und auch die Verbraucher. Denn Immobilien sind ein so wichtiger Motor für die chinesische Wirtschaft. In den Provinzen und den Staatsbetrieben laufen Programme an, um die Arbeitslosigkeit nach dem Studium zu beseitigen. Die Stadt Fuzhou zahlt Mittelständlern Unterstützung, wenn sie Hochschulabsolventen für mindestens ein Jahr einen Job bieten. Plus kostenlose Unterkunft für alle Berufseinsteiger, die dafür extra nach Fuzhou ziehen müssen. Auf der Insel Hainan zahlt man ebenfalls Subventionen und in der Provinz Ningxia gibt es Steuererleichterungen für Firmen, die Studenten nach dem Abschluss anstellen. Dan Wang sieht noch einen anderen Grund, warum die Situation vielleicht bald besser wird.
In 1962, it was the baby boomer year.
1962 war das Jahr der Babyboomer. Die meisten von ihnen gehen dieses und das nächste Jahr in Rente. Da werden viele Jobs frei im öffentlichen Dienst, in Universitäten und in den Staatsbetrieben. Für die kommenden Monate bin ich recht pessimistisch. Aber in ein, zwei Jahren können diese Rentner viel Druck vom Arbeitsmarkt nehmen. Solange wird Liu Zihang wohl noch seinen Minijob beim Script-Killing machen. Denn trotz allem, in Panik scheint er noch nicht zu sein.
Ich hatte mal dran gedacht, im Ausland zu studieren. Aber wegen der Pandemie liegt der Plan auf Eis. Vielleicht will ich ja später mal im Ausland arbeiten, aber daran denke ich jetzt nicht. Ich habe eine große Familie und wohne mit meiner Oma zusammen. Da will ich doch nicht weg.
Es ist eine Zahl, die aufhorchen lässt. 1,7 Milliarden Überstunden wurden in Deutschland im Jahr 2020 geleistet. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung errechnet. Gleichzeitig steigt die Zahl der Fehltage wegen psychischer Belastungen. Viele Menschen sind am Limit. Andauernde Arbeitsbelastung macht sie krank. Das muss aber nicht so sein. Und darüber wollen wir sprechen morgen bei Campus und Karriere. Jetzt ist Stefanie Gebert bei mir, die morgen moderieren wird. Die Ursachen für Krankheiten, die durch Arbeitsbelastungen zustande kommen, die werden sicherlich ein Thema sein. Aber ich vermute, dass es auch um Lösungen geht.
Ja, richtig. Mit unseren Gesprächsgästen, einer Arbeitspsychologin und einer Beraterin, die schon präventiv hilft, wenn Berufstätige merken, ich kann nicht mehr. Das ist ja so ein Satz, der im Moment häufig fällt. Und da geht es dann meist um großen Stress bei der Arbeit, vielleicht erzeugt durch Verdichtung oder durch Beschleunigung. Und befeuert wurde diese Belastung am Arbeitsplatz ja für viele dann auch noch durch die Corona-Pandemie. Wir wollen morgen ab 14.05 Uhr aber auch wissen, wie kann ich mich denn selbst schützen, wenn ich solche Belastungen spüre? Wie kann ich zum Beispiel besser abschalten im Urlaub und diese Erholung auch konservieren für den Arbeitsalltag? Was sind Alarmsignale, die mir sagen, so, jetzt musst du dich kümmern?
Das hört sich so an, als ob nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuständig sind für ihre Gesundheit. Das sind sie natürlich auch. Aber auch die Arbeitgeber sind doch in der Pflicht.
Ja, Unternehmen haben natürlich auch aktiv dafür zu sorgen, dass ihre Arbeitnehmenden gesund bleiben, auch psychisch gesund bleiben. Es gibt eine Fürsorgepflicht. Und in der Sendung wollen wir deshalb auch von unseren Hörerinnen und Hörern wissen, wie sie das so in ihrem Arbeitsalltag erleben. Also wie gehen sie selbst um mit Stresssituationen und schaffen einen Ausgleich? Wie erfahren sie aber auch Wertschätzung von ihren Vorgesetzten zum Beispiel? Und wie sorgt der Arbeitgeber dafür, dass es ihnen gut geht oder hat er das gar nicht im Blick? Wie sieht es aus mit Selbstständigen? Das wollen wir auch wissen, wo die Grenze ja zwischen ökonomischem Erfolg und der Selbstausbeutung deutlich verschwimmen können. Melden Sie sich also gerne mit Ihren Erfahrungen und auch Anregungen zu diesem Thema und zwar jetzt schon per Mail an campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen uns an und sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer ist 00800 4464 4464.
Und die Nummer ist auch morgen geschaltet. Die Hörerinnen und Hörer können sich live melden in der Sendung. Stress im Job. Was tun, wenn Arbeit krank macht? Das ist die Frage morgen bei Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Und das war Campus und Karriere mit Thekla Jahn.